Einen wunderschönen guten Freitag oder Samstag oder Sonntag, wann auch immer ihr uns hört, zu einer neuen Folge von Fakt ab, eine Woche Wissenschaft. Diese Woche mit mir, mit Julia Nestlen und mit...
Und mit mir, mit Sina Kürz.
Hallo Sina, schön, dass wir uns mal wieder hier hören und sehen. Ich habe mich diese Woche intensiv mit dem höchsten Berg der Welt beschäftigt. Es ist diskutabel, was der höchste Berg der Welt ist, aber ich habe mich mit dem Mount Everest beschäftigt.
Ach so, da sag doch das. Der sag doch genau, welcher Berg es ist, damit man nicht schon denkt, so welcher ist es aktuell.
Aber über diese Diskussion, da können wir gleich später nochmal mehr reinsteigen, was denn jetzt der höchste Berg der Welt ist. Der Mount Everest wächst nämlich ungewöhnlich schnell, schneller als andere Berge. Und da müssen wir drüber reden. Schneller. Was ist dir über die Leber gelaufen?
Also ich habe wieder irgendwelche wirklich absurd verrückten Facts über absurd verrückte Tiere. Kennst du Quallen? Ja, du kennst Quallen, das ist eine Frage.
Ich kenne Quallen, ja.
Die sind auch sehr beeindruckend und die haben jetzt die Forschung ein bisschen aufgescheucht, aber dazu später. Ich habe erstmal mich, das Thema der Woche sind ja eigentlich tropische Stürme, sag ich mal, Hurricanes. Ja. Ne? Also wir nehmen die Folge jetzt hier Donnerstagnachmittags auf, am 10. Oktober. Und mittlerweile kann man ja sagen, dass der Hurricane Milton, also ist zumindest jetzt aktuell der Stand, sich wieder ein bisschen aufs Meer verzogen hat. Ne? Also das Schlimmste scheint gerade gebannt zu sein. Er ist jetzt auch nicht mehr Stufe 5, also diese Maximalstufe mit diesen ganz kranken Windgeschwindigkeiten, sondern jetzt Stufe 1. Und es gab ja sehr viel Berichterstattung vorher, ne? Sehr viel Empfehlungen, Evakuierung, wie die Leute darauf reagieren sollen, dass die alle bitte ihr Zuhause am besten verlassen sollten und so weiter. Ne? Also es ist halt das Allerwichtigste, dass man die Bevölkerung einfach irgendwie warnt. Ne? So, und mir ist dann wieder ein Fakt eingefallen, eine Studie, die ich mir schon immer mal genauer angucken wollte. Und zwar geht es da um die Risikowahrnehmung von Hurricanes in Bezug auf ihren Namen.
Oh ja, ist das nicht, dass irgendwie weibliche Namen als weniger gefährlich wahrgenommen werden und die Leute leichtsinniger sind?
Ja, genau. Genau das ist es. Und ich wollte mir schon immer mal durchlesen, was da eigentlich genau alles getestet wurde und wie die Ergebnisse eigentlich genau sind von diesen Studien. Und das habe ich mir mal angeguckt. Das finde ich einfach sehr, 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 sehr interessant. Weißt du, warum Hurricanes überhaupt Namen bekommen oder wie da die Geschichte ist?
Das ist eine gute Frage. Ich meine, man könnte ja auch einfach sagen, das ist der Oktober-Hurricane, das ist jetzt der vom 10.10. So, man könnte den ja auch irgendwie, ich weiß nicht, die Kometen kriegen ja auch irgendwelche fancy Nummern einfach nur.
Ja, aber da merken wir ja auch schon in den Medien, dass es manchmal stressig ist, wenn der Komet irgendeinen sehr, sehr wilden Namen hat oder so.
Deswegen, ja, das stimmt auch. Da sind so normale Namen irgendwie auch ganz nett, ja. Und warum sind sie mal männlich, mal weiblich? Geht es da um die Jahre? Okay, schieß los, Sina.
Okay, ich wusste das auch alles nicht. Also generell macht man das, Hurricanes mit solchen Vornamen benennen, damit man besser über sie kommunizieren kann, einfach besser für Berichterstattungen, sich besser vorbereiten und sich auch besser an sie erinnern kann. Es geht einfach mit solchen Namen besser. So, die Namen werden immer vergeben von der WMO, Weltorganisation der Meteorologen. Die wählen die Namen aus und es gibt da Listen einfach, wie die Hurrikane pro Saison benannt werden. Man fängt immer bei A an, also der erste Hurricane, der am Anfang der Hurricane-Saison 2024 zum Beispiel ist, der hat dann, welchen Namen hat der? Moment. Der hat zum Beispiel den Namen Alberto und der danach kriegt den Namen Beryl. Mhm. Also es geht so alphabetisch einfach in der Reihenfolge.
Und die sitzen einfach da und sagen, oh, was nehmen wir denn dieses Jahr für Namen? So durch?
Nee, es ist tatsächlich eine Liste. Also es gibt Namen von A bis W tatsächlich nur. Also VW, genau, X, Y, Z und so lässt man raus. Ne? Aber von A bis W. Und fürs nächste Jahr gibt es eine neue Liste mit anderen Namen von A bis W, A, B, C, D, E und so weiter. Und alle 6 Jahre wiederholt sich diese Liste also. Also zum Beispiel, wenn der Hurricane diesem Jahr, der erste in der Saison, Alberto, 2030 wird der auch wieder Alberto heißen. Also die Namen werden.
Aber wer hat entschieden, dass es Alberto ist und nicht Anna oder Adrian?
Ja,
oder?
Das entscheidet eben die WMO und ich weiß nicht, warum die so ein großes Problem mit, wer von denen so ein großes Problem mit Alberto hatte oder so. Also warum muss es unbedingt so heißen? Aber ist es halt deren Entscheidung und wie die das jetzt entscheidet, das weiß ich leider auch nicht, Julia.
Also das finde ich wirklich interessant. Ist das eher so ein stammtischmäßiges Ding? Irgendwie einmal im Jahr, so bei der Silvesterfeier, wird dann morgens um 4 gesagt, so Leute, jetzt müssen wir mal noch die Namen festlegen.
Genau.
Oder? Sind es die Mitarbeiter des Jahres, die alle gekündigt wurden und noch so einen nachgetreten bekommen? Ja. Was steckt dahinter?
Genau, welche studentische Hilfskraft ging uns in diesem Jahr richtig auf den Sack? Wen wollen wir denn auf die Hörerliste?
Alberto.
Könnte sein. Ich sehe auch gerade, 2028 ist auch wieder Julia drin, übrigens.
Super.
Ja, Sina ist leider nicht drin, aber finde ich auch nicht schlimm. Es gibt nur einen Unterschied. Du erinnerst dich bestimmt an den Hurricane Katrina zum Beispiel, der ja unfassbar verheerend war. Wenn das wirklich Hurricanes sind, die ganz, ganz viel Schaden angerichtet haben. Und ich kann dir nicht sagen, ab wie viel Schaden es dann der Punkt ist. Aber dieser Name wird dann gestrichen. Das heißt, Katrina wird nicht noch mal in 6 Jahren vergeben, sondern dann wird der Name wird dann ausgetauscht.
Karen.
Dann ist es Karen. Fände ich auch. Karen ist auch schon drin, sehe ich gerade. Ist ja auch egal. Die Liste können wir euch in die Shownotes packen, dann könnt ihr mal gucken, welche Namen da alle drin sind. So, aber darum soll es ja jetzt eigentlich gar nicht gehen. Ein Fakt, der ganz, ganz spannend ist: Diese Stürme wurden früher tatsächlich alle nur mit weiblichen Namen benannt. Das gibt es erst seit den 70ern, weil du hast ja schon gemerkt, ne, es gibt männliche und weibliche Namen. Das wechselt sich immer ab, ne? Also der erste ist männlich, der zweite weiblich, der dritte dann wieder männlich und so weiter, ne? Früher, bis so in den 70ern, waren das alles weibliche Namen. Das habe ich in dieser Studie schon gelesen. Und da kam ich schon nicht klar. Der Grund war, weil Hurricanes ja genauso unberechenbar sind wie Frauen.
Das ist nicht deren Ernst.
Doch, das kam den Meteorologen damals. Es ist 70er, ne? Was soll man sagen?
Das finde ich misogyne.
Ja, aber so war es ja damals, ne? Also Frauen sind ja nun mal
heute immer noch
sehr stürmische. Es ist das stürmische Geschlecht. Ich weiß gar nicht, was man sich früher gedacht hat, aber deswegen waren das halt
hysterisch.
Früher nur hysterisch, genau. Ja. Hysterisch wie ein Hurricane, wir kennen das Sprichwort. Deswegen wurden die alle eben mit weiblichen Namen benannt und das wurde dann in den 70ern abgeschafft, weil Sexismus halt immer uncooler wurde. Und seitdem wird es halt immer, wechselt es sich immer ab. So, und jetzt hat man eben 2014 eine Studie gehabt, die ist sehr, sehr bekannt darüber, dass man sich mal angeschaut hat, wie der Schaden, den so Hurricanes verursachen, in Abhängigkeit von dem Geschlechtsnamen, nenne ich es jetzt mal, steht. Mhm. Und man merkt wirklich, dass Stürme, die einen weiblichen Namen haben, einfach immer unterschätzt werden. Also in fast jedem Fall. Die haben verschiedene Experimente gemacht, und die Erwartungen der Teilnehmenden sozusagen geprüft und haben gemerkt, okay, männliche Stürme, da haben die Leute mehr Respekt vor als vor weiblichen. Und das ist natürlich, es hat natürlich nichts damit zu tun. Die werden natürlich einfach irgendwie benannt, ne? Und es ist nicht, dass man schon vorhersehen kann, dass der, der Sturm Nadine weniger verheerend ist als der Sturm Oscar, weißt du?
Hm.
So, ich möchte dich aber jetzt auch mal testen.
Julia. Okay.
Weil was mir aufgefallen ist, also vielleicht erstmal, welche Experimente es so gab. Ne? Es wurden zum Beispiel 10 Hurricane-Namen einfach mal für die Teilnehmenden gedroppt. Da waren 5 weibliche Namen, 5 männliche Namen, ne? Also wie man es halt eruiert hat, dass hier diese weiblichen Hurricanes unterschätzt werden. Und dann wurde halt eben, sollten die Leute eben einschätzen, okay, wenn hier jetzt dieser Hurricane mit diesem Namen kommt, was schätzt du, wie stark ist dieser Sturm? Wie verheerend kann dieser Sturm sein? Auf einer Skala von 1 bis 7 oder in irgendeiner Skala wurde das dann immer, konnte man das dann eben immer eintragen. Mhm. Und dann wurden eben weibliche, männliche Namen beispielsweise auch. Also bei diesen 10 Hurricane-Namen beispielsweise sind es Namen wie Arthur oder Christabel oder Kyle oder Marco und dann eben weibliche Namen wie Bertha, Dolly, Faye, Laura, Hannah und die männlichen, das ist ein ganz netter Fakt, die männlichen sind alle durchweg wurden am gefährlichsten eingeschätzt, außer ein weiblicher Name, nämlich Bertha.
Was hat Bertha verbrochen?
Ich weiß es nicht. Aber es ist mir aufgefallen und ich fand es sehr, sehr witzig. Also der Name, der am gefährlichsten eingeschätzt wurde, war Omar.
Oh, das ist auch ein
bisschen. Ja, das lassen wir jetzt einfach mal vielleicht? So. Lass mir einfach mal so stehen, genau. Direkt danach kommt aber schon Bertha.
Okay.
Und dann kommen alle anderen Männer. Aber Bertha scheint wirklich, damit scheinen die Leute irgendwie ein großes Problem zu haben. Wollen jetzt hier nichts gegen die Birthers da draußen sagen, ihr seid alle super. Aber das fand ich, war schon mal ein ganz spannender Name. Trotzdem natürlich, die männlichen Stürme werden als viel gefährlicher wahrgenommen. Und man hat eben noch weitere Experimente dann irgendwie genommen, indem man zum Beispiel jetzt drei Hurricanes vorgestellt hat und eine Wetterkarte und so ein bisschen so eine kleine Geschichte, wie sich dieser Sturm entwickelt hat oder was dieser Sturm für Fakten hat, Windgeschwindigkeiten und so weiter. Ne? Und dann gab es eben den Sturm Christopher, den Sturm Christina und dann noch einen Sturm, der keinen Namen hat. Also das hat man auch ausprobiert. Mhm. Wie ist es denn, wenn der keinen Namen hat? Und hier war auch wieder der männliche, der am gefährlichsten gewertet wird. Der weibliche wird auch als gefährlicher gewertet als der ohne Namen. Fand ich auch spannend. Weil wir ja gerade eben überlegt haben, wie wäre es denn, wenn man den Hurricane einfach keine menschlichen Namen gibt. Ja. Also ohne Geschlecht, aber anscheinend ist es vielleicht gar nicht schlecht, denen irgendwelche Namen zu geben schon.
Oh wow, ist complicated. Aber ich meine, das ist halt so, da winkt ja sofort dieser Anthropomorphismus, ne? Dass wir einfach allem, was irgendwie, allem immer menschliche Eigenschaften geben wollen. Ja. Und da sieht man natürlich, dass einfach, was wir gesellschaftlich gelernt haben oder wahrgenommen haben oder wahrnehmen oder so, das direkt übertragen und vor allem halt, sobald irgendwie etwas einen Namen hat. Aber ich würde wirklich gerne tiefer reingehen, was Birther in der Literaturgeschichte oder in der Geschichte der Welt verbrochen hat. Das bewegt mich jetzt.
Mir ist auch keine Birther eingefallen, die irgendwie, es gab, außer aus Two and a Half Men, hieß die nicht die Haushälterin, hieß doch Birther?
Stimmt.
Ja, mit der würde ich mich auch nicht anlegen, wenn die jetzt irgendwie auf irgendeine Küste zu rollt.
Mich hat die Story hier sehr fasziniert die Woche. Und zwar, Forschende haben ein Spionageflugzeug aus dem Kalten Krieg genommen, das geretrofittet, also neue Sachen reingebaut, und sind damit über Gewitter, vor allem in den Tropen, geflogen und haben dabei herausgefunden, dass große Gewitter ganz besondere Formen von Gammastrahlung aussenden und das genau untersucht. Diese Szene, filmreif, oder?
Ja, es ist der Anfang von jedem guten Marvel-Science-Fiction-Film oder so.
Ich habe auch direkt an Hulk gedacht, der ist ja auch durch Gammastrahlung entstanden.
Ja.
Und deswegen war ich gehuckt. Und Gewitter finde ich sowieso auch immer spannend, von dem her. Schauen wir uns das doch mal genauer an. Vor allem, weil ich es sehr cool finde, weil Gewitter sind schon seit Milliarden von Jahren über unseren Köpfen, aber super viel, was da drin abgeht in so einer Gewitterwolke, verstehen wir einfach noch gar nicht. Mhm. Weil Gewitterwolken sind jetzt ja nicht so einfach zu erforschen. Man nähert sich nicht so gern einer Gewitterwolke. Man ist auch nicht so gern drin. Und deswegen, um die sich anzugucken, lohnt es sich, besondere Flugzeuge zu benutzen, die beispielsweise besonders hoch fliegen können. Wie jetzt dieses Spionageflugzeug, sagt man. Ein normales Flugzeug fliegt so in der Höhe von 9 bis 12 Kilometern und das kann eben so auf, ja, sogar doppelt so hoch fliegen, ne? 20 Kilometer.
Aber da sitzt keiner drin, ne? Müssen wir vielleicht noch sagen. Oder? Sitzt da einer drin? In dem Spionageflugzeug? Das ist ja keiner drin, oder?
In dem Spionageflugzeug? Ich glaube schon. Also ich habe Bilder mir angeguckt und meine, dass es da auch pilotierende Menschen gibt. Keine Tauben, Menschen.
Backslash zu einer anderen Folge. Aber das ist ja was ist das denn für ein fucking Albtraumjob? Mit einem Flugzeug einfach in die fast doppelte Höhe zu fliegen und dann, ja, und du fliegst jetzt in ein Gewitter rein.
Nee, oben drüber.
Oben drüber.
Ja, halb so schlimm, dennoch gruselig.
Ja.
Korrekt. Nun, wo war ich stehen geblieben? Wir wissen schon seit den 90ern, dass Gammastrahlung in Gewittern stattfindet. Mhm. Und Gammastrahlung zum Beispiel sonst kennen wir vor allem irgendwie aus dem Weltall, so, weiß nicht, Supernova, Explosion, schwarze Löcher, Sina, das ist doch eher dein
Gewitter. Ja, also das ist einfach sehr hochenergetische Strahlung, die kennt man vor allem so aus so radioaktiven Zerfallsprozessen und so. Mhm. Oder aus dem Physikpraktikum. Und genau, kennt man immer dieses Alpha-Strahlung, Beta-Strahlung, Gamma-Strahlung, ne? Aber vor allem kennt man es irgendwie in radioaktiven Zusammenhängen. Da wird einfach Energie abgegeben.
Oder im Zusammenhang mit Hulk. Nun, auf jeden Fall finde ich super spannend. Ich will das jetzt gar nicht zu breit ausbreiten, das Thema. Aber es gibt verschiedene Arten von Gammastrahlen-Events in Gewittern. Und zwei sind schon länger bekannt. Und jetzt haben Forschende eben noch ein drittes beschrieben und genauer sich angeschaut. Und zwar die Otto-Normal-Gammastrahlen-Events, die wir schon länger kennen, die nichts Besonderes sind, sind einmal terrestrische Gamma-Blitze, die eine Millisekunde lang dauern können. Dann haben wir noch das Gamma-Glühen. Das kann hunderte Sekunden dauern und über sehr, sehr große Bereiche sich ziehen.
Hunderte Sekunden? Sekunden wirklich?
Hunderte Sekunden, ja.
Oh.
Also schon lang.
Ja.
Und jetzt haben sie auch noch flackernde Gammablitze eben neu entdeckt. Und die Forschenden beschreiben das so, wenn man über so eine Gewitterwolke drüber fliegt, dass das so ist wie so ein brodelnder Hexenkessel voller Gammastrahlung. Das kann auch mehrere hundert Millisekunden lang dauern. Und was das Besondere ist, dass die Gammastrahlung sehr stark die Intensität wechselt. Also wirklich wie bei so einem Hexenkessel, da ploppt mal was auf, dann geht es wieder mehr darüber und dann hier. Und das passiert alles über unseren Köpfen, ist gar kein Problem.
Ich finde ja, diese Begriffe,
das haben sie jetzt auf jeden Fall auch noch gefunden.
Ich finde diese Begriffe so toll. Für mich klingt das so ein bisschen wie, kennst du das, wenn man bei seiner Lampe irgendwie sowas einstellen kann, welche Art von Lichtatmosphäre man gerne in seinem Zimmer haben möchte?
Ja,
vielleicht kann man später
ja.
irgendwann auch irgendwie einstellen. Ich hätte gerne eher so die terrestrische Gammastrahlenblitzatmosphäre oder doch lieber den, was war das dritte jetzt, was entdeckt wurde? Wie hast du es genannt?
Brodelnder Hexenkessel?
Ja, brodelnder Hexenkessel klingt vielleicht nicht so atmosphärisch schön, aber insgesamt finde ich diese Begriffe einfach sehr, sehr schön.
Spannend. Ja, mir gefällt es auch sehr gut und ich finde es faszinierend auf der einen Seite, ich finde es auch ein bisschen beängstigend. Ich dachte immer, ich wäre in einem Auto sicher vorm Gewitter, vielleicht nehme ich dann doch in Zukunft den Atomschutzbunker,
aha.
aber die Forschenden sagen auf jeden Fall, wir sollen uns keine Sorgen machen, das sei ja weit oben und sie würden auch trotzdem weiterhin mit Flugzeugen fliegen und sich, ja.
Also, ja, also ich wollte vorher auch schon nicht gern irgendwie mitten in einem Gewitter sein und das hat jetzt meine, hat es jetzt bestätigt, ich habe jetzt noch weniger
so,
Bock, da irgendwie drin zu stecken.
So, genau, genau. Aber also es ist wirklich faszinierend, weil also so ganz genau diese Prozesse, warum jetzt diese Gammastrahlung da entsteht und wie das dann auch mit normalen Blitzen zusammenhängt, ne? Ob vielleicht Blitze entstehen, indem sie diesen Gammastrahlungsemissionen folgen. Ne? Das ist alles noch so ein bisschen unklar. Und was ja auch in so einer Gewitterwolke passiert. Also wir haben da freie Elektronen, die sich in einem intensiven elektrischen Feld da in den Wolken bewegen, mhm. die beschleunigt werden. Die interagieren dann da mit Luft- und Wassermolekülen. Die stoßen mit denen zusammen. Da entstehen Reaktionen. Wir sprechen da auch von Antimaterie und anderen Partikeln. Es ist crazy. Und dann kommt da auch noch Gammastrahlung bei raus oder kann die Folge davon sein. Und also mich beunruhigt es dennoch ein bisschen, dass sie sagen, ja, also wir verstehen die Prozesse nicht, aber macht euch keine Sorgen.
Ja, aber ja, cool. Gewitter gibt es ja auch nicht seit gestern so, ne? Die,
ja,
die einen machen
ja.
total das Drama, oh, es könnten ja schwarze Löcher entstehen bei CERN oder so. Ja, wahrscheinlich entstehen auch die ganze Zeit in Gewittern irgendwelche schwarzen Löcher oder Neutronenstern oder irgendwie sowas. Also ist wahrscheinlich völlig natürlicher Vorgang und hat ja die letzten Jahre auch alles gut geklappt. Also wir haben
völlig
andere Probleme.
Vorgang.
Wir haben genug Probleme. Lass nicht noch Probleme in irgendeinem Naturgewitter suchen. Nee, reicht.
Dennoch, ich muss sagen, ich habe ja gesagt, für mich klingt das irgendwie nach so einer Filmszene oder einem schönen Filmbeginn. Ich würde mir wünschen, dass es bald einen neuen Hulk-Film gibt, der irgendwie so entsteht, dass Forschende eben mit so einem Cold War-Flugzeug über ein Gewitter fliegen wollen und das irgendwie erforschen wollen und dann stürzen sie ab durch das Gewitter und unten fliegt dann der neue Hulk-Gegner raus oder so und dann beginnt ein neuer Marvel-Film. Also da, ich sehe da auf jeden Fall Potenzial in der Story.
Ja, das ist schön. Das gefällt mir auch gut. Ja, wir produzieren das.
Ja, im Abspann, also ne, beim nächsten Marvel-Film, achtet mal drauf, beim nächsten Hulk-Film unten, Idee, fuckt ab. So.
So, wir kommen zum Thema skurrile News aus der Tierwelt. Ein kleines Mysterium wurde an der University of Exeter, das ist irgendwo im Süden England, ein Ort entdeckt. Und zwar sind Forschende dann irgendwann am nächsten Tag in ihr Institut gekommen. Da steht ein riesiges Aquarium und da haben sie eine Qualle entdeckt. Also da sind sowieso Quallen in dem Aquarium, ne? Aber diese Qualle, die war anders. Die war irgendwie größer und irgendwie hatte sie auch eine ganz komische Form, nicht so diese typische ovale Quallenform, sondern sie war irgendwie so, sah aus wie so eine doppelte Qualle, als hätte man irgendwie so zwei halbe Quallen irgendwie so herzformmäßig, weißt du, so aneinander geklebt.
Oh.
Ja, das Herzform klang süß, aber es soll eigentlich, es ist nicht, oh Julia, nein, es ist, es ist so, es soll weird
okay,
sein, weißt du, also
wir
waren noch bei Hulk und so, also ich möchte eigentlich, also es soll nicht süß sein, es soll sehr gruselig wirken. Du kommst ins Labor und da ist das Aquarium, dann siehst du da so eine absonderlich seltsam aussehende Qualle. Also reagier nochmal.
Okay.
Ja, genau. Ja, sie haben also eine doppelte Qualle entdeckt. Und zwar ist es eine Qualle gewesen, eine neue Qualle, die sich aus zwei alten Quallen fusioniert hat zu einer neuen Qualle. die jetzt ein bisschen komisch aussah. Das okay, haben sie crazy. Entdeckt.
Ist das dann wie so bei siamesischen Zwillingen, dass die plötzlich zusammengewachsen sind?
Ja, nur okay, andersrum, aber hatten, andersrum halt. Ne?
Ja, genau. Aber hatten die dann jeweils noch ihre eigenen, also was ist dann alles zusammen? Also was wurde denn dann genau fusioniert? Oder sind sie nur aneinander geklebt? Also haben sie jetzt gemeinsame Organe? Denken sie jetzt gemeinsam? Ist es ein ganz neues Wesen?
Genau das haben die jetzt nämlich erforscht. Und also es ist sehr, sehr weird. Ich meine, ich kenne mich jetzt nicht so gut mit Quallen aus, muss ich sagen. Ne? Wir kennen die ja alle irgendwie vom Strandurlaub. Ne? Das sind diese glitschigen, irgendwie sehr weichen Tiere, die man eigentlich nicht so gerne anfassen möchte. Manche tun auch auf einmal weh. Ne? In diesem Fall ist es eine sogenannte Rippenqualle und vom Stamm der Rippenqualle und ihr Name ist sehr, sehr süß, Meerwalnuss.
Oh.
Also sie sieht auch tatsächlich so ein bisschen walnussförmig aus. Sie ist eigentlich fast durchsichtig, so 10 cm groß, sehr, sehr hübsch, fast durchsichtig, aber sie hat so Linien, so eine Linienform kann man in ihr erkennen, ähnlich wie bei einer Walnuss, habe ich das Gefühl. Ich würde sagen, daher kommt der Name. Und diese Linien können auch, jetzt musst du mir mit dem Wort helfen, du bist ja unsere Sprachqueen, biolumineszenzieren. Heißt es so?
Ja.
Also sie können leuchten, das will ich eigentlich sagen. Ja,
sie sind der Biolumineszenz fähig.
Das klingt gut.
Mächtig.
Genau. Also sind wirklich ganz hübsch. Und tatsächlich, als die Forschenden abends irgendwie anscheinend gegangen sind, Feierabend gemacht haben, eine Qualle war so leicht verletzt. Hm. Das stand auf jeden Fall noch in der Story. Und am nächsten Tag war es halt eine größere Qualle und eine sozusagen weniger. Also diese Qualle hat mit einer anderen Qualle sich anscheinend irgendwie zusammengetan und sie sind zusammengewachsen. Und dann habe ich gesagt, Leute, das müssen wir testen. Also Experiment gemacht, sie haben zwei Quallen genommen, den Gewebe entfernt und diese beiden Quallen dann zusammengelegt. Und nach nur 2 Stunden konnte man dann sehen, dass die Quallen so sehr zusammengewachsen waren zu einer Qualle, dass wenn sich irgendwas an der Qualle, dass sie sich so synchron auch bewegt haben, weißt du? Also du hast nicht dann zwei Quallen, wenn du eine antippst, dann reagiert die irgendwie da drauf, sondern diese zwei Quallen, die waren so zusammengewachsen, dass wenn du die eine Qualle an irgendeiner Stelle berührt hast, dass die ganze Qualle gezuckt hat. Also das sozusagen, das ist das Krasse an dieser Entdeckung, dass das Nervensystem der beiden Quallen zu einem fusioniert ist auch. Also das Nervensystem ist verschmolzen. Man hat die Viecher dann auch gefüttert, womit auch immer. Ich weiß nicht, was sie essen, aber man hat sie gefüttert und hat eben das Futter so ein bisschen farblich auffällig gemacht, dass man auf jeden Fall sehen kann, ist ja eine durchsichtige Qualle, ne? Dass man das auf jeden Fall sehr gut beobachten kann, wo das Futter hingeht. Ne? Die teilen sich auch jetzt so eine Art Verdauungstrakt. Also es geht dann durch den Teil des Verdauungstrakts, der noch zur anderen Qualle gehörte und so weiter. Also es ist irgendwie alles zusammengewachsen. Und das ist sehr, sehr verrückt, weil anscheinend gibt es bei dieser Quallenart, hat sie anscheinend nicht die Fähigkeit, so haben das die Forschenden in ihrer Veröffentlichung gesagt, die haben anscheinend nicht die Fähigkeit, so richtig zu unterscheiden, wo sie selbst sozusagen aufhören und ein anderes Individuum beginnt, wenn man die so zusammenpackt.
What?
Also normalerweise ist es ja so eine Sache von einem Immunsystem, ne? Wenn man so Sachen zusammenpappt, ne, wird das ja abgestoßen, wenn es nicht zu mir gehört, sozusagen. Ne? Und das gibt es bei den Quallen einfach nicht. Da ist alles willkommen. Jedes Quallengewebe. Auch wenn es nicht
du, das deins, ist. Meins, das sind genau. Bürgerliche Kategorien, ne? Ja.
Genau.
Das ist irgendwie süß, so richtig kollektives Tier.
Ja, finde ich eigentlich auch. Was man allerdings nicht weiß, und das dachte ich, können wir vielleicht eruieren, man weiß nicht, was der genaue Vorteil ist. Daran. Warum machen die beiden Quallen das? Warum fusionieren die zu einer Qualle?
Aber das machen
die
doch nur, wenn sie verletzt sind, hast du gesagt.
Ja, das
oder?
Stimmt, das stimmt. Aber sie haben trotzdem jetzt in der Veröffentlichung noch keinen klaren Grund genommen, was jetzt evolutionär der Vorteil ist, wenn sich diese beiden Quallen dann zu einer fusionieren. Ja gut, wenn sie verletzt sind, aber wäre es nicht besser, irgendwie einfach dann anstelle von, hey, lass mal Punkte in den Skill setzen mit, ich fusioniere mit einer anderen Qualle, wäre es nicht besser, den Skill zu haben, ich regeneriere mich einfach und mache mein eigenes Quallengewebe wieder neu und heile?
Naja, Sina, warum heiraten Menschen und werden zu einem? Steuerliche Vorteile, ist doch klar. Ja,
das habe ich auch gedacht. Was ist der Vorteil? Was ist der Vorteil für die Qualle? Weniger Steuern.
Nur noch einmal Krankenversicherung zahlen, ist doch top.
Ja.
Einmal Miete.
Einmal Miete, ja, muss man ja sowieso, ne? Also man hat auch vielleicht mehr Platz im Bett dann, ne? Wenn man sich irgendwie, wenn man sich den Schlafplatz teilen muss. Ne? Ich weiß nicht, wie
weniger kalte Füße? Obwohl, weniger, nee, die haben ja doppelt so viele Füße.
Die haben, ich weiß nicht, wie viele Quallenfüße. Ich weiß nicht, Julia, wir sind beide keine Biologen. Warum bringst du uns in diese Lage? Ich weiß nicht, ob die Füße haben, aber sie haben auf jeden Fall Nesseln.
Ja, gute Frage. Oder man hat dann halt immer noch so sein Ersatzteillager dabei, ne?
Ja, klar. Vielleicht kann man ja auch besser verdauen, wenn man einen besseren, also längeren Verdauungstrakt dann hat. Einfach einen doppelten, weißt du?
Ja.
Vielleicht kann man mehr aus, wenn man sich so ein Plankton-Buffet dann gönnt, vielleicht kann man da mehr rausziehen, wenn man einfach...
Nur einmal Buffet zahlen, aber für zwei essen.
Genau, denn von der Qualle fehlt ja ein Stück, aber Verdauungstrakt ist ja immer noch gleich, so, ne?
Ja.
Also hast du mehr Verdauungstrakt bei weniger Qualle? Könnte praktisch sein.
Mehr Genuss bei weniger Qualle, mehr könnte man auch sagen. Also der Mount Everest, der wächst und das verdächtig schnell. Es ist ja eigentlich ganz normal, dass Gebirge irgendwie noch ein bisschen wachsen, so ein paar Millimeter bis Zentimeter im Jahr, weil die meisten Gebirge entstehen ja an den Rändern von Kontinentalplatten und die schieben einfach immer noch, die bewegen sich weiterhin und dann türmen sie sich weiterhin noch ein bisschen auf. Auf der anderen Seite haben wir Erosion von oben, ne? Wind und Wetter und das trägt dann wieder so ein bisschen was von den Bergen ab. Aber dieser Effekt ist tatsächlich sehr unterschiedlich stark. Also da wird immer wieder dran geforscht, dass man merkt, tatsächlich die Alpen zum Beispiel, die wachsen auch noch ein bisschen, ne? Also die Erosion teilweise hat nicht unbedingt zur Folge, dass sich das auf jeden Fall aufhebt. Und beim Everest-Gebiet haben wir jetzt aber eine Besonderheit. Das Gebiet um diesen Berg rum hebt sich flotter als andere Berge des Himalaya. Das heißt, da ist irgendeine Besonderheit am Start, warum der Everest seinen Kopf noch weiter hochstreckt als andere Berge. Und zwar liegt das an der isostatischen Hebung. Hast du davon schon mal gehört?
Also esostatisch.
Nee, isostatisch.
Eso?
Nicht eso.
Nicht eso, nichts mit eso.
Nein, wir sind hier nicht im Bereich der Astrologie.
Isostatisch, nein.
Mhm. Nee, und zwar, ich wurde direkt wieder in mein Grundstudium Geomorphologie, Geografie gebeamt. Das ist ein Phänomen, was passiert, weil die Kontinentalplatten ja schwimmen. Also die schwimmen ja auf dem flüssigen Kern. Erddings rum.
Erdmantel.
Erdmantel rum.
Ich weiß auch nicht, wie heißt, aber ja, ab irgendwo ist es nicht mehr fest, wenn man immer tiefer gräbt, sondern dann wird es sehr, sehr weich.
Der flüssige Erd, der Kern ist ja in der Mitte, also naja, auf jeden Fall da Lava und so weiter. Mhm. So. Und die schwimmen da drauf rum. Jetzt muss man sich vorstellen, das ist wie so ein, naja, wir nehmen jetzt ein Boot so und auf dieses Boot packen wir jetzt mal zum Beispiel in Finno-Skandinavien in der Eiszeit 3 Kilometer Eisschicht drauf. Das heißt, das Boot sinkt so ein bisschen tiefer in diesen flüssigen Lavasee ein. Jetzt ist aber natürlich zum Beispiel über Finnland und Skandinavien diese Eisschicht geschmolzen. Das heißt, das Boot kann langsam wieder aufploppen.
Ah.
Und genau das ist die isostatische Hebung. Und deswegen zum Beispiel passiert ja auch, da habe ich mal 2022, glaube ich, im August in der Folge hier drüber geredet, Folgendes, dass in der Ostsee der Wasserspiegel sinkt, weil sich das Land hochhebt und das Wasser abfließt sozusagen.
Das hast du richtig schön erklärt übrigens. Das wollte ich mal kurz
danke,
sagen.
Danke.
Ich habe das direkt verstanden. Das war richtig gut.
Ich habe selbst ein bisschen gebraucht, um es zu verstehen.
Ja, aber
das hat sich Studium ja gelohnt.
Finde ich sehr gut.
Wir haben jetzt hier über die Ostsee gesprochen, also da passiert zum Beispiel auch noch ganz viel. Und sowas Ähnliches ist jetzt beim Everest in dem Gebiet passiert. Nicht mit Eis, sondern was da passiert ist, vor 90.000 Jahren muss es da einen riesigen Fluss gegeben haben. Der hat nämlich ein super tiefes Tal da reingegraben und der hat super viel Steine weggetragen, weil das einfach eine krasse Strömung war, extrem viel Wasser. Das heißt, dieses Everest-Gebiet hat Steine verloren und ist deswegen leichter geworden und hebt sich deswegen. Und dieser Gewichtsverlust hat dem Everest im Laufe seines Wachstums wahrscheinlich so bis zu 15 bis 50 weitere Meter verschafft. Und bis heute hält dieser Effekt an. Also der hebt sich immer noch so ein bisschen raus, weil er so erleichtert ist von seinen ganzen Steinen, die da weggetragen wurden. Ich finde es total süß, aber auch irgendwie wahnsinnig faszinierend. Jetzt ist natürlich die Frage, wie viel ist es denn?
Ja, ich möchte auch mal gerade hier was rein sagen, weil ich finde das eher sehr, sehr gruselig. Mir macht das Angst, weil das klingt also dieses Himalaya, diese ganzen Gebirgsketten fühlen sich ja eh schon sehr creepy an, weil die so unglaublich groß sind, aber dass die auch noch so variabel sind und irgendwie untereinander verschiebbar gefühlt, finde ich extrem gruselig. Und du hast jetzt gesagt, in den letzten, in welcher Zeitspanne sind es mehrere Mieter? Weil ich weiß ganz genau,
im Laufe seines kompletten Wachstums, also wahrscheinlich seit, nicht komplettes Wachstum, sondern es wird ja in dieser Simulation, die gemacht haben, die Forschenden, geht es um 90.000 Jahre ungefähr.
Okay, weil
und innerhalb dieser 90.000 Jahre wird er wahrscheinlich dieses Plus erfahren haben.
Ich weiß auf jeden Fall seit der vierten Klasse, dass es 8.848 Meter sind. Dieses 8848 ist bei mir gespeichert und da ist jetzt nicht eine 5 irgendwann mal draus geworden oder so. Oder war vorher eine 3.
Nee, es ging ja am Anfang dann auch schneller und jetzt mittlerweile geht es sehr langsam.
Ah,
so.
Okay.
Aber was du gerade gesagt hast, die untereinander verschiebbar sind, wenn man sich mal die anderen Gipfel anguckt, also wir haben zum Beispiel, die nächsten Gipfel sind dann irgendwie K2 und so, also 8611 Meter zum Beispiel haben wir dann 8586 Meter, 8516 Meter, 8485 Meter, also ist alles so um die 8500 Meter, aber der Everest hat ja 8848 und ein paar zerquetschte, also der ist schon deutlich höher als die nächsthöhen hohen Gipfel, also der hat da schon, der hat da einen extra Boost bekommen.
Und warum? Warum kriegt der einen extra Boost im Vergleich zu den anderen? Es wäre doch auch mal nett, wenn ein anderer Berg dran ist und den Titel kriegt, oder?
Ja, aber der andere Berg hatte halt nicht diesen großen Fluss, der die Steine weggetragen hat.
Das war wirklich nur da. Okay, gut. Okay.
Ja, also so wird es jetzt beschrieben, dass man so möglicherweise auch diese besondere Höhe von ihm erklären kann. Ja. Genau. Also über was reden wir eigentlich? Ja, wir reden über 2 Millimeter im Jahr.
Okay, ja, gut.
Also es ist ein bisschen albern, da so drüber zu reden. Vor allem, wenn man sich ein bisschen mit Höhenmessungen und Bergen beschäftigt, da sind diese 2 Millimeter wirklich, also es ist halt absurd. Weißt du, man denkt jetzt, jo, ich hab den höchsten Berg der Welt erklommen und jetzt ist es nicht mehr der höchste Berg der Welt. Jeder, der nach mir draufsteigt, steigt ein bisschen höher. Ja, 2 Millimeter. Also
genau,
ob jetzt der Kiesel oben
auch
noch auf dem Berg drauf lag oder nicht. Also macht
es
halt dann den
Unterschied. Es gibt unangenehme Menschen, die dir genau das vorhalten würden, dass ihre Bergbesteigung ja später war, aber dafür höher. Mhm.
Ja, die 2 Millimeter waren es mehr.
Ja.
Aber es ist wirklich lustig, weil, wie gesagt, vor 2 Jahren haben wir schon mal hier drüber gesprochen bei Fakt Up, dass die Höhenmessung bei Bergen wirklich ein absolutes Chaos ist, vor allem historisch, weil sich halt jeder auf einen anderen Bezugspunkt bezogen hat, ne?
Ja.
Bei uns ist ja der Amsterdamer mittlere Pegel, aber es gibt auch den Marseiller Pegel und sonst was. Und da kann auch mal die Höhe von einem Berg so ein paar Zentimeter variieren.
Also das Meeresniveau, oder, weil das hätte ich jetzt auch gefragt, wie sich diese...
Genau, der mittlere Pegel, also genau, wird dann genommen. Ebbe und Flut, ne, gibt's, dann wird so ein mittlerer Pegel genommen. Aber es gibt mittlerweile auch andere Höhenbezugssysteme, die sich nicht mehr unbedingt darauf beziehen. Und beispielsweise beim Mont Blanc ist es auch so, da sind Schwankungen von über 5 Metern nichts Ungewöhnliches von Jahr zu Jahr, weil sein Gipfel beispielsweise oben halt hauptsächlich aus Eis und Firn besteht, also gar nicht aus einem festen Stein. Also da ist mal so, mal hü, mal hot, ne? Und auch sonst ist halt die Frage, wie man misst, von wo aus man misst, ist ganz unterschiedlich. Und es ist natürlich auch diskutabel, ob der Everest wirklich der höchste Berg ist. Es ist auf jeden Fall nicht der höchste Punkt der Erde, wenn man da mal genauer reingeht. Weil wenn man vom Mittelpunkt der Erde misst, liegt der Chimborazo vorne. Das ist ein Berg in Ecuador.
Ah, ich glaube, das wäre...
Weil die Erde ist ja nicht rund, sondern eher so eine Kartoffel.
Ja.
Und vom Erdkern ist halt der Chimborazo-Gipfel dann weiter entfernt als der Everest. Also 2000 Meter Unterschied macht es dann plötzlich. Oder wenn man guckt, hier schauen wir vom wirklich Meeresgrund, Meeresgrund, wenn wir da mal nach Hawaii gucken, hier der Mauna Kea, der ist, glaube ich, vom Meeresboden aus gemessen fast 10 Kilometer hoch oder ein bisschen mehr als 10 Kilometer, 10 Kilometer, 200 Meter oder so. Aber davon liegen halt irgendwie 2/3 unter Wasser. Ja. Über Wasser sind es nur noch 4000 Meter knapp. Kommt drauf an, ne, wie man guckt. Oder wenn man sagt, okay, wir schauen auch unter Wasser. Der Marianengraben, Höhenunterschied von 11.000 Metern, 11 Kilometer. Oder Sonnensystem, ne? Der höchste Berg, Vulkan Olympus auf dem Mars.
Olympus Mons, genau.
Ja, der Olympus hat, Mons, 26 Kilometer.
Ja, genau. Das ist auf jeden Fall ein gutes Ziel für die jetzt sagen, der Mount Everest ist mir jetzt irgendwie zu blöd zum Hochklettern.
Ja, es ist alles eine Frage der Perspektive. Und wenn ihr euch sicher sein wollt, dass ihr diejenigen seid, die am höchsten auf dem Mount Everest gestiegen sind, nehmt euch einfach noch ein Kieselsteinchen mit, dann habt ihr schon mal 2, 3, 4, 5, 6, 7 Jahre so,
ja, genau,
zusätzlich überwunden.
Oder wartet einfach noch ein bisschen. So, ihr Hulks, danke, dass ihr zugehört habt.
Ja, Hulkinen so. Und Hulks.
Hulkinen und Hulks. Passt gut auf euch auf. Danke, dass ihr alle zugehört habt. Genau, fahrt nicht ins nächste Gewitter rein.
Und auch nicht, und ist nicht schlimm, wenn ihr dieses Jahr nicht auf den Everest steigt, ne?
Nee.
Weil, wie gesagt, die nächsten Jahre wird sowieso cooler. Also
ja, no pressure.
Perfekte Ausrede. Macht's gut.
Tschö.
Die Redaktion hatten Charlotte Grieser und Chris Eckert. Idee: Christoph König.
Ich habe noch einen Podcast-Tipp für euch, und zwar den Podcast Barbory und Rakas. Da arbeiten sich Ariana Barbory und Judith Rakas einmal quer durchs Alphabet und wieder zurück und besprechen Begriffe aus den, ich sag mal, unterschiedlichsten Lebensbereichen zusammen mit unterhaltsamen Fakten, die kommen dann noch dazu. Ariana und Judith teilen ihre Gedanken zu Achselhahn, zu Breathwork und Co. Das machen sie jeden Freitag exklusiv in der ARD-Audiothek, und den Link habe ich euch in die Shownotes gepackt.